49 Menschen, 49 bewegende Geschichten. Ein Stück Deutschland. Der Podcast.
Moin moin und herzlich willkommen zu Ein Stück Deutschland, unserem Podcast über Flucht und Vertreibung von Jüdinnen und Juden in der Nazizeit. Wir sind bei Folge 61, die erste in 2026. Moin Corinna.
Moin Carsten und auch von mir herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer.
Wir starten heute die Staffel zu Ilse Grünewald und das ist für mich ein bisschen besonders, weil sie aus meiner Heimat kommt. Ich bin in Hannover geboren und sie kommt aus Seelze, eine Nachbargemeinde. Mein Bruder wohnt da ganz in der Nähe und mit Hannover ist Ilse Grünewald auch noch ganz direkt verbunden, weil sie vor ihrer Auswanderung dort ein paar Jahre gelebt hat. Und wenn ich ehrlich bin, ich weiß nicht viel über Hannover in der Nazi-Zeit. Corinna, du warst vor kurzem in Seelze und Hannover unterwegs auf ihren Spuren.
Für den 9. November hatte mich Seelze für eine Lesung eingeladen und weil ich schon mal da war, habe ich mich mit der Stadtarchivarin Martina Krickel und dem ehemaligen Stadtarchivar Norbert Saul schon vor der Lesung getroffen und vor Ort waren wir dann auf den Spuren von Ilse unterwegs.
Und in Hannover warst du auch unterwegs?
Ja, da waren wir dann am nächsten Tag, also Martina Krickel und ich, im Landesarchiv in der Abteilung Hannover. Martina hatte uns da alle verfügbaren Akten raussuchen lassen und das ist echt krass. Also es gibt Akten zu Ilse, zu ihrem Mann, zu ihrem Bruder und ihren Eltern. Und was wir mit Hilfe der Dokumente alles so rausbekommen haben, das ist schon krass, das ist echt ziemlich aufschlussreich. Vieles, was Ilse mir 2004 eben gar nicht erzählt hat. Da sind heftige Dinge dabei, aber auch einfach Daten und Fakten, die wichtig sind.
Du hast erzählt, ihr wart auch in der Gedenkstätte Ahlem. Das war die zentrale Sammelstelle für die Deportationen, die von Hannover ausgegangen sind. Und da wart ihr ja auch nicht ohne Grund. Ich bin sehr, sehr gespannt auf alles, was kommt, alles, was ihr herausgefunden habt.
Kannst du auch.
Heute gehen wir noch nicht ins Detail. Wir haben für euch, liebe Hörerinnen und Hörer, erstmal die vorgelesene Folge. Und das besonders, denn Sprecherin bist du. Sprecherin ist Corinna Belo.
Genau.
Ilse Grünewald. Ich kann vergeben, aber ich kann nicht vergessen. Unmöglich. Ich kann es nicht. Ilse Grünewald sitzt auf ihrem Stuhl, an ihrem Tisch, in ihrem kleinen, hübschen Zimmer im Ogada-Dolfo-Hirsch und schaut mit diesen traurigen und gütigen Augen, blickt in sich hinein. Sie erinnert sich an die Zeit in Seelze, einen Ort in der Nähe von Hannover. Dort seien sie die einzigen Juden gewesen. Ich will vergeben, aber es ist schwer. Die Erinnerungen an die Zeit in Deutschland liegen manchmal wie ein Felsbrocken auf ihr. Sehen Sie mal, ich bin dort geboren, meine Brüder sind dort geboren. Wir haben dort gelebt und mit einem Mal war alles aus. Damit meint sie, dass die Menschen in Seelze, mit denen sie seit ihrer Geburt im April 1914 den Alltag teilte, sich plötzlich von ihr und ihrer Familie abwandten. Die Leute haben Angst gehabt, mit uns zu sprechen. Nur eine einzige Freundin, die Tochter des Schuldirektors, hatte den Mut, zu ihr zu halten. Bis vor kurzem hat sie mit dieser Freundin noch Kontakt gehabt. Doch jetzt seien sie beide einfach zu alt, um zu schreiben. Sie denkt an Seelze und die Kränkungen werden wieder spürbar. Wer bin ich? Bin ich, weil Goebbels es sagt, ein Schweinehund? Bin ich einer? Vorher waren wir anständige Mitbürger und jetzt waren wir Schweine. Die Trauer sitzt so tief, dass sie nur langsam erzählen kann. Ich habe mich sehr deutsch gefühlt. Ich war Mitglied der deutschen Turnerschaft, bis dann 1933 der ganze Verein Mitglied der NSDAP wurde. Was meinen Sie, wie schnell ich da draußen war? Bis dahin hat sie sich in Seelze so richtig und uneingeschränkt zu Hause gefühlt. Aber der Nationalsozialismus hat ihr all das genommen. Als die Nazis ihren beiden Brüdern das Geschäft nehmen, da lebt sie mit ihrem Mann schon in Hannover, wo auch sie bald aus ihrer Stellung entlassen wird. Sie arbeitet nun als Dienstmädchen. Es bleibt ihr nichts anderes übrig. Nicht, dass ich mich schäme, als Dienstmädchen gearbeitet zu haben, bestimmt nicht. Wir konnten ja nichts anderes machen. Sie haben uns nichts gelassen. Bald hält es das junge Paar nicht mehr aus in diesem feindlichen Land und betreibt die Auswanderung. Um ein sogenanntes Permiso zu bekommen, bestechen sie den Konsul. Ein holländischer Freund leiht ihnen das Geld. Wir konnten nichts bezahlen, wir hatten nichts mehr. 10 Mark durften wir nur mitnehmen. Wir waren schmutziger als Schweine, ruft sie aus. Und ihre Empörung ist auch Jahrzehnte später noch zu spüren. Wir hatten am Ende keine Angst mehr. Uns war alles egal, wir wollten nur raus. Noch vor dem 9. November 1938 glückt ihnen die ersehnte Ausreise. Sie ist hochschwanger. Es war schlimm. Eine ungewisse Zukunft liegt vor dem jungen Paar. Ilse Grünewalds Mutter ist zu diesem Zeitpunkt schon tot und der Vater lebt mit seiner zweiten Frau und deren Tochter in Sydney. Ihre beiden Brüder kommen ums Leben. Am letzten Tag, bevor die Nordamerikaner das Konzentrationslager befreiten, in dem ihr jüngster Bruder interniert war, da haben sie ihn noch reingeschossen in die Grube. Ein Freund, der das KZ überlebte, habe es gesehen. Er hat uns gesagt, den Berthold hat es erwischt. Ihre Augen füllen sich mit Tränen, aber weinen kann sie nicht. Was mit ihrem ältesten Bruder passiert ist, weiß sie nicht, aber sie ist sich sicher, dass auch er im KZ geblieben ist. Mit der Ungewissheit, was kommen wird, muss sie einen Neustart in Argentinien wagen. Wieder erwarten gibt es keine Schwierigkeiten, denn der Hilfsverein der deutschen Juden kümmert sich um alles. Und sie sei endlich wieder wie ein Mensch behandelt worden, mit Respekt, auch wenn sie und ihr Mann mit nichts hätten anfangen müssen, sagt sie. Zusammen mit einem Freund leben sie in einem Zimmer zur Miete, in einer Ecke der Petroleumkocher, in den anderen die Betten. Aber wir haben es geschafft. Das sagt sie nicht ohne Stolz. Ihre Augen strahlen wieder. Argentinien ist ihr eine neue Heimat geworden und nun wohnt sie seit 6 Jahren schon im Hogar Adolfo Hirsch. Ihres Mannes wegen ist sie hierher gekommen, aber der ist schon längst gestorben. Die 12-fache Uroma fühlt sich sehr glücklich in San Miguel. Es gibt einige Leute, die meckern über das Heim, aber alte Leute meckern immer, sagt sie und lächelt. Sie aber weiß, was sie an diesem Ort hat. Über Deutschland will sie nun nicht mehr nachdenken. Irgendwann müsse es auch mal gut sein, sagt sie. Ich kann vergeben, aber ich kann nicht vergessen. Und wenn ich über Deutschland nachdenke, dann wird mir schlecht.